Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Bei mir sind es Berge und Schluchten, die mich immer wieder staunen lassen, wie schön und beruhigend die Natur sein kann. Worüber staunen Sie? Über den Regenbogen, den Sonnenuntergang am Meer oder vielleicht einfach darüber, was so alles möglich ist, wenn man das Leben einfach mal laufen lässt? Ist auch egal, worüber Sie staunen. Hauptsache ist, dass Sie staunen, denn Staunen ist gesund. Das haben britische und österreichische Wissenschaftler herausgefunden. Auch eigentlich gar nicht so erstaunlich, weil gute Gefühle ja immer gesund sind für Körper, Seele und Geist. Ein Thema auch für Nicola Gess, Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Basel. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Worüber staunen Sie denn am liebsten?
Oh, schwierige Frage. Ich staune in der Tat sehr gern. Ich glaube, zuletzt habe ich über ein Silvesterfeuerwerk gestaunt. Das gibt es zwar jedes Jahr, aber ich finde es doch immer wieder. Rutscht einem dann das O und das A raus, wenn man die funkelnden Leuchtraketen sieht.
Sie beschäftigen sich ja schon lange mit dem Staunen. Ich habe einen ganz schönen Tweet von Ihnen gefunden, den gebe ich jetzt mal verkürzt wieder. Da haben Sie unter anderem gesagt, dass Staunen auch aus der Alternativlosigkeit führen kann und auch die Eröffnung von Möglichkeitsträumen bietet. Das klingt toll. Können Sie das ein bisschen mit Leben füllen?
Ja, das habe ich wahrscheinlich in dem Zusammenhang gesagt, dass es gibt ja ganz unterschiedliche Theorien und auch Philosophien des Staunens. Und wenn man Staunen im Sinne eines Innehaltens, auch Unterbrechens, aus einer Situation heraustretens versteht, dann würde Staunen sowas wie einen Imaginationsraum oder einen Möglichkeitsraum eröffnen. Das ist beispielsweise ein Staunen, wie man es etwa bei Walter Benjamin oder auch bei Bertolt Brecht findet oder zum Beispiel ein anderer Kulturtheoretiker, der über das Staunen so ähnlich nachgedacht hat, wäre Ernst Bloch, der Staunen im Sinne des utopischen Denkens eigentlich versteht. Also einen Möglichkeitsraum, in dem man über das nachdenkt, wie die Welt auch und vielleicht besser sein könnte. Mhm. Und das ist natürlich so eine kritisch staunende Haltung. Also es ist nicht nur ein Wunschraum sozusagen, in dem man sich dann, also es ist nicht nur eskapistisch, sondern natürlich auch möglicherweise mit einer Kritik an einen gegenwärtigen Zustand verbunden. Also insofern würde ich sagen, es ist eine kritisch staunende Haltung, die hier angesprochen wird.
Und da sind wir auch schon mittendrin bei Literaturwissenschaftlern, Philosophen, Theatermachern. Was interessiert die Literaturwissenschaft am Staunen vor allen Dingen?
Also ich habe ja an der Universität Basel ein Forschungsprojekt geleitet, The Power of Wonder. Das war in Basel und in Zürich angesiedelt. Und da haben wir uns eben ganz breit damit beschäftigt, welche Rollen das Staunen für die Ästhetik und Poetik vom Mittelalter bis heute spielt. Und das ist eben sehr interessant, weil das teilweise sehr stark abweicht von dem, was man heute vielleicht landläufig unter dem Staunen so als Wow-Effekt oder im Sinne einer Wiederverzauberung oder Wiederverzauberungskitsch auch versteht. Weil da zum Beispiel eben eine kognitive Dimension des Staunens auch sehr stark gemacht wird, die sich zum Beispiel mit Irritationen, mit Zweifel oder auch mit Gefühlen der Unsicherheit verbindet und durchaus auch mit einer gewissen Form von Negativität, zum Beispiel wenn man an die Rolle des Staunens in Ästhetiken des Erhabenen denkt, also so eine Überwältigungserfahrung, die ja nicht nur positiv ist, wie Sie das eben gesagt haben, also es ist nicht nur ein Wohlgefühl, sondern das kann ja durchaus auch mit dem Schrecken oder mit der Erfahrung von Ohnmacht und Kleinheit, also dem eigenen Kleinsein verbunden werden. Und das sind so Dimensionen, denen wir hier nachgegangen sind, weil sie eben für literarische Texte beispielsweise im 18. Jahrhundert eine ganz zentrale Rolle spielen. Aber das reduziert sich nicht nur aufs 18. Jahrhundert. Also das kann man dann immer weiter beobachten, wie gesagt, vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
Das habe ich auch bei der Vorbereitung dieses Gesprächs gedacht, dass Staunen bei uns eigentlich im Wesentlichen sinnlich und positiv konnotiert ist und Sie es aber ganz anders erforscht haben. Können Sie mal Beispiele geben, ganz konkrete, wo es eben auch klar einen negativen Touch hat?
Also ich habe eben schon kurz erwähnt, wenn man an bestimmte Philosophien des Erhabenen beispielsweise denkt, also zum Beispiel einer, der mir jetzt spontan einfällt, ist Edmund Burke. Das war ein Philosoph im 18. Jahrhundert, der über die Erfahrung des Erhabenen nachgedacht hat. Und da ist es so, dass, das ist jetzt schwer zu sagen, also es ist ambivalent. Einerseits ist es so, dass er das Gefühl des Staunens hier eben auch als Schock, als Schreck und durchaus auch als unangenehm in dieser Weise beschreibt. Also negativ in dem Sinne, zum Beispiel ganz lauter Knall, ja, oder die Begegnung mit einem bedrohlichen, riesigen Tier oder so, was man aus der Ferne sieht. Also durchaus auch negativ, aber gleichzeitig ist es nun interessant, dass Edmund Burke, ganz wie Sie in der Einleitung gesagt haben, das hat auch einen medizinischen positiven Effekt, weil er denkt nämlich darüber nach, inwiefern dann dieser starke Affekt uns aus einer potenziell tödlichen Langeweile herausreißen kann. Also das heißt, was ihn da beschäftigt ist, man braucht sozusagen ein Training der Nerven. Nicht nur die Muskeln müssen regelmäßig trainiert werden, sondern auch die Nerven. Und dafür hält er diesen starken und durchaus auch teilweise negativ erfahrenen Affekt für sehr wertvoll. Und insofern ist es durchaus ambivalent.
Bei dem Stichwort erhaben fällt mir auch sofort Macht ein. Sind wir auch manipulierbar dadurch, dass wir so einen Hang zum Staunen haben?
Ich denke schon. Also durch unsere Affinität zum Staunen sind wir schon manipulierbar. Das zeigen ja auch ganz gezielt eingesetzte sogenannte Wow-Effekte beispielsweise oder auch Knalleffekte, kann man sagen, weil mit denen natürlich Aufmerksamkeit erzeugt wird oder eben auch Bewunderung getriggert werden kann. Also wenn man alleine an die Werbung oder auch an die sozialen Medien denkt, dann dreht sich ja vieles um diesen sogenannten Wow-Effekt. Also jeder will Oh my God oder so unter seinem eigenen Post stehen haben, um eben Aufmerksamkeit zu erzielen und vielleicht Bewunderung auch zu erzeugen. Und das heißt, insofern sind wir natürlich schon über diesen Affekt auch manipulierbar.
Sie haben sich ja intensiv auch mit der Kulturgeschichte des Staunens beschäftigt. Kann man sagen, inwiefern die sich über die Jahrhunderte verändert hat?
Ja, das kann man sehr gut sagen. Also es gibt einen Wandel gegenüber dem Affekt des Staunens. Also im 18. Jahrhundert beispielsweise gibt es seitens der Erkenntnistheorie durchaus eine gewisse Reserve vor dem Staunen, weil man eben denkt, Staunen, das tun doch eigentlich nur die, die keine Ahnung haben, die Naiven oder die Dummen oder so. Gleichzeitig gibt es eine Aufwertung dieses Affekts dann in der Ästhetik, in ästhetischen Kontexten, wo dann darüber nachgedacht wird, inwiefern wir Erkenntnis aber nicht nur rational, sondern auch auf sinnlichem Wege erwerben und uns dann also so ein Affekt wie das Staunen durchaus sinnvoll sein kann und sozusagen da auf den Weg der Erkenntnis bringen kann. Das ist mal so ein Beispiel. Und heute würde ich sagen, ist es auch so, dass sich das wieder geändert hat. Wir haben gerade darüber schon gesprochen. Es gibt auch ein gewisses Misstrauen, glaube ich, auch heute gegenüber diesem Affekt, wenn man sagt, ja, das Staunen, das tun ja die Kinder oder so. Einerseits kann das erwünscht sein. Also ich denke, in bestimmten Zweigen der Esoterik oder so, das kennen wir alle, diese Rede vom, wir wollen wieder staunen wie die Kinder. Auch in der Pädagogik wird natürlich sehr stark darauf gesetzt. Andererseits kann man in der Wissenschaft dann sehen, wie manchmal dieser Affekt eigentlich dann auch unterschätzt wird und eigentlich zu wenig untersucht wird. Er hätte es verdient. Es handelt sich um einen sehr komplexen Affekt. Und einen anderen Aspekt möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, was sehr wichtig ist, ist, wenn wir jetzt hier über das Staunen reden, häufig wird es quasi wie ein angeborener Affekt behandelt, also wie ein spontaner, unmittelbarer Ausdruck, wie ihn zum Beispiel auch Kinder kennen. Aber es gibt auch lange Traditionen in der Kulturgeschichte, die über das Staunen im Sinne einer ja, kontemplativen oder meditativen Praktik nachdenken, die sich auch erlernen oder kultivieren und einüben lässt. Und gibt es dann eine gewisse Affinität beispielsweise zu etwas, was man heute vielleicht als Achtsamkeit beschreiben kann. Also Staunen als eine Haltung, die man dann eben auch übt, also über die man nicht notwendigerweise verfügt. Und diese Unterscheidung ist auch sehr interessant und wird nicht zu allen Zeiten gleich stark getroffen.
Sagt Nicola Gerst, Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Uni Basel im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.